Ich bin noch ein paar Minuten nicht alleine da vorne. Ich staune über das volle Haus heute. Schön, dass ihr alle da seid. Freue mich, bin gerade noch am Gucken, am Sondieren, wer denn für mich jetzt noch nicht so ein bekanntes Gesicht ist. Herzlich willkommen alle, die ihr heute zu Gast seid, vielleicht zum ersten Mal. Ich finde es toll, dass ihr da seid. Großartig. Ich habe heute Morgen eine Predigt mitgebracht. Ist eigentlich eine grausige Geschichte. Ich muss euch davor warnen. Ist nicht so eine einfache Wohlfühlpredigt, die euch heute Morgen erwartet. Ich habe sie auch komisch benannt. Ich habe sie von den Folterknechten zur Freiheit benannt. Den Folterknechten zur Freiheit. Und die Geschichte geht uns näher, als wir vielleicht im ersten Moment denken heute Morgen. So, es wird ungemütlich. Richtet euch schon mal drauf ein. In Matthäus 18 steht folgende Geschichte, in einem Neudeutsch formuliert: Ein Mann hatte immense Schulden und ist nicht in der Lage, sie dem Gläubiger zurückzuzahlen. Sein Gläubiger lässt ihm nach großem Flehen dann die komplette Schulden. Alles ohne Wenn und Aber. Was für ein Geschenk. Die komplette Schulden erlassen. Daraufhin trifft dieser nun schuldenfreie, glückliche Mann einen anderen Menschen, der ihm selbst eine kleine Summe schuldet, die er nicht zurückzahlen kann. Trotz Flehen und Bitten bleibt der Gläubige aber hart und lässt den Schuldner trotz der vergleichsweise geringen Summe ins Gefängnis werfen. Dies wurde dem ersten sehr mächtigen Gläubiger mitgeteilt und dieser ist entsetzt und wird zornig wegen der mangelnden Vergebungsbereitschaft und übergibt diesen hartherzigen Mann den Folterknechten, bis er alles zurückbezahlt hat. Den Folterknechten übergeben, so heißt es in der Bibel. Frage: Was tun Folterknechte mit denen Menschen, die ihnen ausgeliefert sind oder ausgeliefert wurden? Folterknechte sind ja raue, skrupellose, gewalttätige, oft sadistische Gesellen. Keiner möchte ihnen gerne begegnen. Ich erinnere mich an den Film, der in Buchenwald dreht, nackt unter Wölfen. Weiß nicht, ob es mal jemand gesehen hat von euch. Ja, ich habe da mit Sicherheit nichts verpasst. In diesem Film wird ein kleiner Junge, der ins KZ kam, in Buchenwald, von seinem Vater dann und Freunde, die ihn unterstützen, versteckt all die Jahre im KZ in Buchenwald. Kleiner Kerl, drei, vier Jahre alt. In diesem Film wird auch von einem Folterknecht berichtet. Wenn du das gesehen hast, das vergisst du nicht so schnell. Weil niemand möchte mit ihnen, mit Folterknechten etwas zu tun haben, weder persönlich, schon gar nicht in ihrem spezifischen Tätigkeitsbereich. Folterknechte tun nämlich genau das, was ihr Name schon aussagt. Sie foltern, sie quälen, sie fügen Schmerzen zu. Diese Erzählung von Jesus mit den Folterknechten ist sehr ernst zu nehmen. Deswegen steht sie in der Bibel drin. Vor allem in Bezug auf das Vergeben. Denn das mit den Folterknechten trifft tatsächlich ein. Denn wenn wir nicht lernen zu vergeben, begeben wir uns ganz automatisch in diese Folterkammer. Das tut dann weh, das schmerzt. Groll, Ärger, Bitterkeit zerstören dann dein Leben. Dein Leben wird buchstäblich zerstört, nicht das der anderen. Also es geht um dich heute Morgen, nicht um die anderen. Können wir nicht uns bequem zurücklehnen, können wir hören, wie böses der Welt geschieht, sondern es geht um uns. Und das ist der springende Punkt heute Morgen. Wer sich nicht in der Lage sieht zu vergeben, der übersieht die Folgen, die ihn selbst foltern werden, die ihn selbst quälen werden. Also ist es angebracht, heute Morgen gut zuzuhören. Wer nicht vergibt, ist selbst der Geschädigte. Er bleibt entweder immer in der Opferrolle. Kennt ihr Menschen, die sich immer in der Opferrolle fühlen? Und wir merken, es ist recht ungesund, in dieser Situation zu sein. Oder langfristig gehegter Ärger und mangelnde Vergebungsbereitschaft zeitigen als Ergebnis Bitterkeit. Es gibt so viele bittere Menschen. Bitterkeit raubt schließlich die Lebensfreude, immer so ein Gesicht. Der Dumme, der Geschädigte ist der, der nicht vergibt. Deshalb antwortet Jesus auf die Frage von Petrus, einem seiner Jünger, der ihn fragt: Wie oft soll ich vergeben? Wie oft soll ich verzeihen? Sagt Jesus: 70 mal 7. Also ein Haufen. Petrus immer wieder ganz neu. 70 mal 7 soll ich vergeben? Es gibt keine Grenze, ist damit gemeint, wo Vergebung aufhört. Vergebung hat keine Grenzen, kein Limit. Und was Jesus hier Petrus sagt, sagt er auch uns heute Morgen. Die Sache mit der Vergebung scheint aber eine der großen Sachen zu sein, von denen Jesus und die Bibel sehr oft spricht und die für uns heute in Göppingen relevant ist. Das aber im tatsächlichen Leben leider nicht so oft funktioniert. Es ist immer leicht theoretisiert, kann ja hier stehen, stehe ja ein paar Zentimeter höher, jetzt vergebt er mal. Aber so einfach ist die Sache nicht. Ich kenne das von mir, wie schwer es manchmal ist, Menschen zu vergeben. Es ist so schwer und manchmal unmöglich, so scheint es. Das werde ich dir nie verzeihen, das werde ich dir nie vergessen, das werde ich dir heimzahlen, ist oft die Folge von Verletzungen, die wir erfahren haben. In der Tat, manchmal fragt man sich, ich gehe jetzt ein bisschen von mir selber weg, ob Jesus überhaupt meinen Chef kennt, meine Nachbarn, der mir das Leben zur Hölle macht, den besten Freund, der mir meine Freundin ausgespannt hat, oder meinen jähzornigen, gewaltbereiten Ehemann. Also theoretisiert, geredet ist schnell, aber die Praxis, die Wirklichkeit sieht oft so aus. Wenn Jesus die kennen würde, dann würde er nicht so einfach von Vergebung sprechen. So plump und unreflektiert einfach mal 70 mal 7 sagen. Und dennoch, Jesus sagt es und das Entsetzen der Jünger zeigt, dass dieses Verzeihen, dieses Vergeben auch damals ein Riesenproblem war und schwer war. Petrus ist der Meinung, wenn ich 7-mal vergebe, da war er ja schon großzügig, wenn ich 7-mal vergebe, dann ist Schluss mit lustig und Schluss mit Vergebung. 7-mal vergeben, das ist schon gewaltig. 7-mal ist eigentlich ziemlich oft. Petrus, der meint, da bin ich in meinem persönlichen Limit, ja, ich bin darüber hinausgegangen. Doch Jesus untersagt Petrus das Zählen. Er stößt die Grenzen von 7-mal vergeben weg und sagt ihm, nein, Petrus, umfassend. Es gibt keine Grenzen für die Vergebung. Wer zählt, wie oft er vergibt, der begibt sich ja selber schon an die Grenzen und definiert hier Schluss mit lustig. Wer zählt, der spart die Sünde auf, der zählt die neue Schuld zur alten hinzu und akkumuliert das Ganze irgendwann einmal. Summiert genau und wenn die Summe ihre Höchstgrenze erreicht hat, dann will er strafen. Dann will er Gerechtigkeit herbeiführen. Das verzeihe ich dir nie. Diesen Satz hören wir häufig auch hier in Göppingen, da bin ich sicher. Jesus fordert aus guten Gründen, dass wir 70 mal 7 mal vergeben sollen. Aber bevor ich verdeutlichen will, warum Leben nur mit Vergebung funktionieren kann und warum aus rein egoistischen Gründen das eine gute Entscheidung ist, müssen wir uns mal kurz hineinbegeben, was Vergebung wirklich ist. Was ist Vergebung? 10 Leute gefragt, vielleicht komme ich auf 10 verschiedene Antworten. Aber ich möchte zunächst einmal das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist nicht etwas Entschuldigen. Wir entschuldigen Autofahrer, die uns die Vorfahrt nehmen. Ich erlebe das, wenn ich zur Arbeit fahre jeden Morgen, da kommen dann 2 Bundesstraßen zusammen und dann muss der eine rüber, der andere rüber und da geht es jeden Morgen katastrophal zu. Ich dachte mir immer, wir Schwaben sind eigentlich blöde Leute, denke ich mir mal morgens. Die sind alle bescheuert, echt. Zurück in Urlaub, als ich in Palermo war, ich habe meinem Leben, ehrlich, ich habe meinem Leben noch nie so eine chaotische Verkehrssituation erlebt. Da geht's kreuz und quer. Roller, Autos, Lastwagen, Busse, kreuz und quer. Und du denkst, um Himmels Willen. Rote Ampelzeichen von Sizilianern, kein Problem. Wenn es frei ist, fahrt er drüber. Aber bei uns, kaum sind wir mit dem Flugzeug gelandet, jetzt echt ohne Übertreibung, kaum sind wir mit dem Flugzeug in Echterdingen gelandet, sind wir den Berg runtergefahren. Und wo war der erste Unfall? Natürlich in Stuttgart. Auffahrunfall ebenfalls, Feuerwehr, alle waren da, das Auto total im Eimer. Dachte, na prächtig. Die haben eigentlich nur 2 Spuren gehabt, müssten sie nur geradeaus fahren und es kleppert gewaltig. In Palermo, die achten aufeinander, die sehen aufeinander und passiert gar nichts. Ich habe die ganzen Tage nicht einen einzigen Unfall gesehen dort. Aber Wir müssen da entschuldigen, wenn der andere uns die Vorfahrt nimmt. Und sind wir ehrlich, geschwind regt man sich auf und dann ballt man vielleicht die Faust oder den Zeigefinger oder was auch immer, aber dann ist der Käse gegessen, dann ist das Thema vorüber. Oder wenn wir jemand aus Versehen angerempelt haben, die Höflichkeit gebietet da ja, Entschuldigung zu sagen, ist mir auch schon passiert. Ich habe da jemanden übersehen, und Bums rabbelt man mit dem zusammen und dann sagt man auch Entschuldigung und meistens ist das Thema dann auch erledigt. So etwas passiert unabsichtlich, versehentlich, unverschuldet, meist bleibt aber kein Schaden zurück. Und deshalb ist Vergeben nicht etwas Entschuldigen. Etwas Entschuldigen, das geht rasch vom Tisch und ist rasch vergessen. Vergebung braucht es, wenn das Schlimme, das mir ein Mensch angetan hat, eben nicht entschuldigt werden kann oder wieder gut gemacht werden kann. Dann braucht es Vergebung. Wenn etwas nicht mehr entschuldbar ist, dann kann es nur noch vergeben werden. Das Zweite, was Vergebung nicht ist, ist etwas vergessen. Vergebung ist nicht, dann vergessen wir das mal. Vergeben und vergessen ist ein landläufiger Spruch. Dieser Spruch ist leider falsch und stimmt einfach nicht. Stellt euch mal ein Kind vor, das von seinem Elternteil, von einem Elternteil permanent in der Jugend, in der Kindheit geschlagen wurde oder noch schlimmer missbraucht wurde. Sage mal dem Kind, jetzt vergisst das einmal. Das geht nicht. Das sind so tiefe Narben in der Kinderseele, dass das nicht einfach mal vergessen werden kann. Und sehr wahrscheinlich wird es diese Schläge oder diesen Missbrauch sein Leben lang nicht vergessen. Wir wissen das aus der Presse, dass erwachsene Leute, 40, 50 Jahre alt, in Tränen ausbrechen, wenn sie an ihre Kindheit denken. Vergeben ist nicht einfach vergessen. Wunden hinterlassen Narben, auch seelische Wunden hinterlassen Narben. Wer könnte von dem Kind verlangen, dass es vergisst? Es geht nicht. Unrecht bleibt Unrecht. Wo Gesetze übertreten werden, muss es auch bestraft werden. Unrecht bleibt Unrecht. Nochmal. Aber vielleicht kann das Kind, wenn es erwachsen ist, vielleicht die schlimmsten Wunden vergeben. Und über diesen Prozess des Vergebens, über seine eigenen Narben und Verletzungen hinwegkommen und zum befreiten Leben kommen. Und darauf achten, dass die Wunden, die es an sich selber feststellt, nicht immer wieder neu aufbrechen. Oder, was auch ein gutes Beispiel ist, warum Vergeben nicht einfach vergessen ist, da zitiere ich mal einen Baptistenpastor, darf man ja hier, oder? Andreas Malessa wohnt um die Ecke hier. Kenne ihn, habe mit ihm zusammengearbeitet, jahrelang. Und er erzählte uns, dass er 2015 einen syrischen Flüchtling aufgenommen hat, bei sich zu Hause. Syrischen Flüchtling aufgenommen hat und er erzählte dann im Traudenheim, dass er erlebt hat, wie einer seiner Freunde erschossen wurde. Wie kannst du sowas einfach vergessen? Er erzählte, wie einer seiner Freunde von Granatenersatz zerfetzt wurden. Da stehst du dann da, siehst dein Freund in Stücke gerissen vor dir. Wie kannst du sowas einfach so vergessen? Er erzählte, dass sein eigener Körper von Granatsplitter durchsiebt wurde. Wie kann ein Mensch das einfach mal so vergessen? Spüre ab, es mit dem Vergeben und Vergessen ist nicht so einfach. Vergessen geht nicht so geschwind. Es kommt darauf an, was du erlebt hast. Und man kann im Assad nicht einfach so mal sagen, vergessen wir mal, was da passiert ist. Vergeben und Vergessen ist nicht dasselbe. Vergeben ist genau das, was getan werden muss, wenn wir nicht vergessen können. Wenn wir nicht vergessen können, dann kommt dieser Aufruf des Vergebens. Und dann wird das so relevant für unser Leben, um uns wieder heil zu machen. Das Dritte, Vergeben ist nicht Versöhnen. Erstaunt uns vielleicht. Vergeben ist nicht Versöhnen. Vergeben heißt nicht, dass ich mit demjenigen, der mich verletzt hat, wieder ein gutes Verhältnis haben kann oder gar muss oder die Beziehung in jedem Fall wiederhergestellt werden kann. Nehmen wir Assad oder jetzt Putin oder wo auch immer in der Welt so schreckliche Kriege passieren. So einfach ist es nicht, dass man sich da mit dem Assad wieder versöhnen kann. Versöhnung und Vergebung sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist mir wichtig, dass wir die Erkenntnis mitnehmen. Es stimmt, die Folge von Vergebung kann Versöhnung sein, aber Vergebung und Versöhnung sind nicht dasselbe. Das ist ein wichtiger Punkt. Vergeben kann ich auch dann, wenn mein Mitmensch nicht zur Versöhnung bereit ist. Oder vielleicht, oder gar nicht, vielleicht ist er schon tot, ist gestorben mittlerweile, was machst du dann? Oder wenn er es vielleicht gar nicht selber wahrgenommen hat, gemerkt hat. Versöhnung dagegen ist dann möglich, wenn beide Personen einen Schritt aufeinander zugehen können. Dann ist Versöhnung möglich. Aber nicht, wenn die andere Person es gar nicht merkt oder die Person gar nicht mehr lebt. Zur Versöhnung gehören nämlich immer zwei. Und ob Vertrauen wieder wachsen kann, das zur Versöhnung führen kann, hängt besonders vom Geschädigten, vom Opfer ab. Möchte und kann er auf den anderen zugehen und kommt dann auch das Gegenüber einen Schritt entgegen? Das ist immer die offene und brisante Frage. Nun zurück zur Ausgangsfrage. Warum sollte man vergeben? Nicht vergessen. Nicht einfach, lass gut sein. Nein, warum sollte man vergeben? Die Antwort: aus rein egoistischen Gründen sollte man vergeben. Dass Egoismus gut ist, hört man ja nicht allzu oft in der Kirche, gell? Aber hier ist es angebracht, egoistisch zu denken. Aber Vergebung nützt aus egoistischen Gründen. Uns selbst, ganz persönlich, hilft uns Vergebung. Hast du dich schon einmal gefragt, wenn es eigentlich wehtut, wenn du nicht bereit bist zu vergeben? Hast du mal diese Frage gestellt? Wenn wir uns weigern zu vergeben? Manchmal weiß der Übeltäter ja nicht einmal, dass er uns verletzt hat. Also mit ihm hat es nicht immer unbedingt etwas zu tun. Wenn du nicht vergibst, bleibst du lange, vielleicht sogar dein Leben lang, ein Gefangener deines eigenen Schmerzes, den du erlebt hast, oder deiner Wut, die du noch immer hast. Und dann wirst du zu einem verbitterten Menschen, der ein Misstrauen gegen seine Mitmenschen hegt, permanent. Ich habe solche Menschen erlebt, die sind gegen jeder und jedermann sind die misstrauisch. Die vermuten nie etwas Gutes, sondern immer, der könnte ja was im Schilde führen. Und mit solchen Leuten ist nicht immer so einfach zu geschirren. Verbitterte Menschen sind Menschen, die nicht vergeben können. Du bist nicht nur gefangen, du wirst vom inneren Folterknecht, wie wir in dieser Geschichte gelesen haben, gepeinigt. Und das ist nicht so einfach. Du bindest dich an den Menschen, der an dir schuldig geworden ist. Und das ist eigentlich schlimm. Du bindest dich an den Menschen, der dir Schmerzen zugefügt hat. Du bist vielleicht gefesselt. Du kettest dich, fesselst dich regelmäßig, also regelrecht an diese Menschen und wunderst dich dann, warum jede deiner Bewegung schmerzt, warum du nicht frei leben kannst und die Wunden durch die Fesseln immer wieder neu in dir aufbrechen. Das tut weh, schmerzt und hinterlässt Spuren. Ich trage dir das nach, sagen wir oft. Und hier wird deutlich, ich trage dir das nach, bedeutet, ich schleppe, ich trage schwer, mich beschäftigt es noch immer. Mich nimmt es gefangen, ja, mich bindet es. Wer nachtragen ist, hat viel zu schleppen. Ist uns das bewusst? Der andere weiß vielleicht gar nicht mehr, welchen Schmerz er uns irgendwann zugefügt hat. Vertönisch das, vorbei, vergessen, passiert, geschehen, Vergangenheit. Ich kannte eine Frau, die hat ein Tagebuch geführt über all die Verletzungen, die ihr zugefügt wurden. Die war weit über 80, da hatte sie dieses Tagebuch immer noch. Und immer wieder nahm sie dieses Tagebuch zur Hand, um die Dinge erneut zu lesen, die sie verletzt hatten. Könnt ihr euch vorstellen, wie es der Frau dann ging? Immer wieder neu sind diese Schmerzen aufgebrochen. Hätte sie das nie getan, hätte sie vielleicht viele dieser Schmerzen schon vergessen gehabt. Aber nein, sie hat es notiert, sie hat es aufgeschrieben, sich immer wieder neu damit zu geißeln und zu plagen. Eine erstaunliche Erkenntnis ist, wer einem anderen nicht vergeben kann, ihn als Täter und sich als Opfer sieht, räumt ihm dadurch Macht über sein eigenes Leben ein. Und das ist das Schlimme. Man gibt dem Macht, der uns verletzt hat, um uns auch in der Zukunft weiterhin immer wieder neu zu verletzen. Man macht sich selbst das Leben schwer, man bleibt Opfer, verstrickt sich in innere Auseinandersetzungen mit dem Verursacher, wird von dem inneren Folterknecht buchstäblich gepeinigt, fesselt sich und gibt dem Schuldigen Macht über sich und seine Gefühle. Indem ich verzeihe, mache ich aber mich frei von dieser emotionalen Abhängigkeit, von dem, der mir schuldig geworden ist. Da liegt der springende Punkt. Indem ich verzeihe, befreie ich mich. Sonst ziehe ich den Menschen, der mir Leid zugefügt hat, ständig wie am Seil hinter mir her. Beispiele: der Vater, der geschlagen hat. Immer wieder denke ich zurück und schleppe dann den Vater hinter mir her. Den Schulkameraden, der gehänselt hat. Den Chef, der viel versprochen hat und doch nichts gehalten hat. Oder der verstorbenen Mutter, die immer sagte, dass man eigentlich nicht gewollt ist. Wer hier nicht verzeiht, hier nicht vergibt, der schleppt es sein Leben lang hinter sich her. Das ist eine traurige Predigt heute Morgen, aber so ist es. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die dieses Problem haben. Aber Gott will das nicht. Gott will unsere Freiheit. Gott will unsere Freiheit. Da könnt ihr auch Amen dazu sagen. Gott will nicht, dass wir schleppen, uns durchs Leben mühen, dass uns Menschen verletzen und wir uns dann daran binden. Also das zu einer never ending story in unserem Leben machen. Gott will nicht, dass wir gefangen sind. Und Gott will vor allem nicht, dass wir durch Folterknechte gepeinigt werden. Darum erzählt Jesus diese Geschichte. Gott will, dass wir frei und befreit leben, dass wir Freude haben am Leben und unsere Beziehungen Bestand haben und nicht durch Bitterkeit oder durch Misstrauen ungesund sind. Vergebung bedeutet Selbstbefreiung. Bei allen Kursen, die angeboten werden, Tag aus, Tag ein, sollte dieser Kurs als Nummer 1 deklariert sein. Vergebung bedeutet Selbstbefreiung. Und deshalb gibt er uns den Auftrag zu vergeben. Ja, es ist ein Auftrag. Es ist nicht ein, du könntest schon mal vielleicht vergeben. Oder wenn du möchtest, dann könntest du vergeben. Oder wenn du dazu bereit bist, lieber Matzke, dann könntest du vergeben. Nein, Auftrag. Do it, tu es. Vergib. Tu es vor dem Hintergrund, dass sonst die Folterer wieder bei dir vor der Tür stehen. Vergebung soll getan werden. 7 mal 70. Ohne Ende. Vergebung ist deine Entscheidung. Niemand anderes kann das für dich tun. Niemand anderes kann diese Entscheidung für dich ausführen. Vergebung ist eine Entscheidung und es ist deine Entscheidung. Kommt noch ein D vorne hin. Gott fordert von uns Vergebung. Er fordert uns dazu auf. Wenn wir diese Ansage Jesus als unsere eigene persönliche Sache sehen, dann werden wir den Auftrag verstehen und sind herausgefordert, das umzusetzen. Es ist nicht unmöglich, es ist möglich. Wenn Gott uns Vergebung zumutet, dann muss es auch möglich sein, dann kann es nicht unmöglich sein, zu vergeben. Jesus am Kreuz tat es: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er selbst hat in Jesus dieses getan, Vater, vergib ihnen. Gott ist für das Unmögliche zuständig. Wie kann man, setzt sich mal in die Situation hinein, da hängt er am Kreuz, wird gemartert, gefoltert und dann vergibt er seinen Feinden, seinen Folterknechten. Deshalb mutet er uns auch dieses Unmögliche zu, weil er selbst diesen Schritt für uns vorausgegangen ist. Wir können Vergebung leben und wir können Vergebung praktizieren. Es ist eine Entscheidung, es ist deine Entscheidung. Aber das sind ja noch die Gefühle, gebe ich zu. Ich fühle mich nicht nach Vergebung, habe ich schon oft gehört. Da habe ich jetzt gerade nicht die Power dazu, da habe ich jetzt gerade nicht das Gefühl dazu. Aber da sind wir beim nächsten Missverständnis. Ein Auftrag zu erledigen ist keine Sache oder kein Akt des Gefühls. Deshalb ist Vergebung keine Gefühlsangelegenheit. Gefühl und Vergebung sind in sich selbst ja eigentlich ein Widerspruch. Gefühl, Vergebung ist ein Widerspruch. Es hängt nämlich nicht, wenn ich jeden Morgen zur Arbeit gehe, dann ist das keine Sache des Gefühls. Ich fühle mich morgens nicht so toll. Sondern es ist eine Frage der Entscheidung. Geben wir unsere Gefühle nach, wären wir wahrscheinlich nie bereit zu vergeben. Stimmt's? In unseren Gefühlen sind wir Menschen oft ausgesprochen unstet. Heute fühle ich gut, morgen fühle ich nicht gut. Ja, was machen wir jetzt? Nein, es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen und umsetzen müssen. Aber wir sind nicht ohnmächtig. Es liegt etwas in meiner und deiner Macht. Wir haben Macht darüber zu entscheiden, ob wir vergeben wollen oder nicht. Du hast Macht darüber, ob du vergeben willst oder nicht. Ich glaube, wir Christen sollten Vergebung viel mehr als alle anderen Mitmenschen hier in Göppingen und sonst wo praktizieren. Deshalb mein Thema. Und ich glaube, dass es eines der Herzensthemen Gottes ist, dass er uns auffordert: Vergib, befreie dich, lebe in der Freiheit Gottes. Lebe in der Liebe Gottes, jeden Tag und jeden Tag neu. Die Bibel ist voll von Geschichten, die uns vielleicht zunächst mal auch irre machen lassen, so wie diese Story hier von den Folterknechten. Aber sie verdeutlichen, dass Gott nicht gerecht ist. Hä? Was ist jetzt wieder von ketzerischer Spruch? Gott ist nicht gerecht. Was sagt denn sowas? Ja, Matzke heute Morgen. Sondern Gott vergibt, Gott verzeiht. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der trotz allem Mist, den dieser Sohn gebaut hat, ihn mit offenen Armen empfängt und ihm ein großes Fest macht, das ist nicht gerecht gewesen, oder? Hat der eine, der zu Hause blieb, geackert hat, gearbeitet hat, ne? Was ist daran gerecht, wenn man dann den Loser dann empfängt, mit offenen Armen auch noch ein Fest feiert? Nein, Gott ist der, der vergibt. Und das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Bei der stadtbekannten Ehebrecherin habe ich mir aufgeschrieben, sagt Jesus, muss man vorstellen, die ist auf frischer Tat ertappt worden. Und die Gesetzesvorgabe, mosaische Gesetzesvorgabe war klipp und klar. Also das geht gar nicht, hieß es da. Und dann sagt Jesus, nachdem er ihr begegnet ist, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Gott ist nicht gerecht im Sinne, wie wir das oft verstehen. Vergebung, 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 das ist Gottes Herz, das ist Gottes Marke. Jesus Christus ist der Inbegriff der Vergebung. Es ist sein Wille, seine Idee und seine Entscheidung, die auch für uns heute Morgen gilt. Gott hat sich festgelegt, er will vergeben. Tun wir das auch. Die Vergebung Gottes für uns Menschen wurde endgültig vollzogen am Kreuz von Golgatha durch den Tod Jesu. Gott vergibt uns durch und durch. Diese Kraft und die Vergebung kann auch Eiszeiten zwischen Menschen beenden. Da bin ich froh und daran kann ich glauben. An dieses Wunder kann ich auch immer wieder neu glauben, dass da etwas zum Schmelzen kommt, was so fest zementiert war wie Beton. Dass da Menschen wieder zueinander finden, die sich gegenseitig verletzt haben. Daran kann ich glauben. Diese Kraft kann Abgründe überwinden, die für uns unüberwindbar scheinen. Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns wieder zuwenden. Vergebung ist möglich, auch für dich heute Morgen. Gott will nicht, dass wir schleppen und uns durchs Leben mühen, uns an Menschen, die uns verletzt haben, binden, dass wir gefangen sind von den Folterknechten, die gepeinigt wurden. Diese Kraft kann die Worte über unsere Lippen bringen. Ich vergebe dir. Ich entlasse dich aus dem Vorwurf. Ich gebe dich frei. Ich binde dich los, damit ich leben und lieben kann. Vor Jahren war ich hier in Göppingen in einem Gottesdienst. Hier in Göppingen, liebe Besucher, der Stadtkirche, die ganz große da. Heißt die Stadtkirche? Nein, nicht der Oberhofer Kirche, es war Stadtkirche. Da passen Haufen Leute rein, das musste dann dorthin verlegt werden. Und da war ein Mann namens Walter Kohl, das ist der Sohn von Helmut Kohl, dem ehemaligen Bundeskanzler. Und der berichtete von seinem eigenen Leben, wie er massivst verletzt wurde. Angefangen von der Schule, wo er am ersten Tag schon verschlagen worden ist, weil er der Sohn vom Kohl war. Hat nichts getan, aber er kriegte voll eins drauf und lag dann im Schulklo voll in der stinkenden Lager da, und er berichtet es und er berichtet seinen ganzen Prozess, wie er das durchlebt hatte, wie er immer wieder auf die Feige bekommen hat. Und sein Vater hat sich da scheinbar nicht drum gekümmert. Der hat da keine Zeit gehabt, der musste ja regieren. Für seinen Sohn hat er keine Zeit gehabt. Und er bildete dann seinen Prozess ab, wie er dazu gekommen ist, seinem Vater zu vergeben. Ohne dass er Feedback von seinem Vater kam. Ohne dass ein Verständnis von seinem Vater kam. Wie auch immer. Die Stadtkirche in Göppingen war rappelvoll, da war kein Platz mehr. Und ich sage euch, ich habe selten einen Gottesdienst erlebt, da hast du keine Stecknadel mehr fallen hören. Und es war Gottes Geist, Gottes Wirken spürbar und erlebbar. Und am Ende dieses Gottesdienstes, von dem er auch von seinem eigenen Glauben berichtet hat nebenbei, habe ich dann zwei Leute wiedererkannt, die waren da auch vom Remstal drüber, und da habe ich sie angesprochen, ach Mensch, schön, dass du da bist. Und dann, ich kann es heute noch nicht einordnen. Ich habe nur Hallo gesagt. Hey, schön, dass du da bist. Und dann fängt die eine Person an, in Tränen auszubrechen, zusammenzuklappen und erzählt, ich kann meinem Vater nicht vergeben. Seit ich denken kann, hat er mich verletzt und er verletzt mich noch immer. Und Tränen liefen ihr von den Augen runter. Und dann habe ich gespürt, die Dynamik dieses Themas zu vergeben, trifft tief. Und kaum war ich mit der Frau, dann, okay, dann sind wir dann weitergegangen, ich und meine Anne, da kam ein alter Kollege von mir, den ich da getroffen habe. Und da frage ich, du, treffen wir uns dann demnächst bei dem und dem? Und da kommt's aus seinem Mund raus, ein Schwall von Aggression, von Zorn, von Wut. Mit dem werde ich mich niemals treffen. All das, was ich mit dem erlebt habe, wie soll das gehen? Wie kann ich dem vergeben? Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Vergeben ist keine einfache Sache. Lass uns heute Morgen nicht rausgehen und sagen, es war eine schöne Predigt. Nein, vergeben ist keine einfache Sache. Wir sind herausgefordert, es ist ein Auftrag, ein Do-it, das umzusetzen, mit der Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes, die er uns schenkt. Ich bin überzeugt, dass wir vor allem, wir Christen, vergeben können, dass es uns möglich ist, trotz dieser zwei Erfahrungen, die ich in Göppingen in der Stadtkirche gemacht habe. Es ist nicht einfach, ja, ich habe es erlebt, auch in meinem eigenen Leben, aber es ist machbar. Denkt an das Vaterunser, dort bitten wir ja, wenn wir es beten, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Aber damit endet es nicht, es geht ja weiter, das Vaterunser. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Manchmal müssen wir vielleicht darum bitten, aber es ist möglich. Und wie sähe unser Miteinander, unsere Gesellschaft, unsere Welt aus, wenn wir das mehr tun würden, mehr umsetzen würden, uns gegenseitig zu vergeben. Sicherlich, da bin ich überzeugt, wäre Göppingen paradiesischer. Daher vergib um deinetwillen. Es geht zunächst einmal um dich, egoistisch. Es geht zunächst einmal um dich. Vergib um deinetwillen und um Gottes Willen. Amen. Ich möchte kurz Zeit zur Stille geben, dass wir uns selber auch Gedanken machen. Was treibt mich um? Wen ziehe ich hinter mir her? Werde ich bereit sein, dieser Person zu vergeben? Gott gebe dir die Kraft hinzu. Ich möchte eine kurze Zeit der Stille haben. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns in Jesus diese Geschichte ins Leben hineingibst. Diese Herausforderung und Aufforderung zu vergeben. Aber ich weiß, dass es nicht einfach ist. Die Verletzungen gehen oft so tief, auch bei Menschen, die heute Morgen jetzt hier im Gottesdienst sind. Manches braucht auch Zeit, das weiß ich wohl. Aber ich bitte dich jetzt, um das Wirken deines Heiligen Geistes, der uns befreien will, der uns die Kraft schenken will, der uns die Perspektive schenken will, die Perspektive der Freiheit für unser Leben. Ich möchte dir danken für deinen Heiligen Geist, der uns auf ein weites Feld führt, der Freiheit, die uns leben lässt, Luft holen, atmen lässt und uns oft auch neue Möglichkeiten schenkt, um miteinander klarzukommen und miteinander zu leben und befreit in deinem Reich mitzubauen. Wir möchten noch gemeinsam aufstehen und möchten das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Amen.